Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen. Und wir hoffen, dass die Aufnahme jetzt einigermaßen funktioniert. Wir sind verbunden über das eigentlich total geniale Studio-Link. Florian hört mich, als würde ich neben ihm sitzen, obwohl ich es nicht tue.
Und wie der Marc mich hört, kann ich nicht wissen, ne?
Genau. Gleichwohl, zwischendurch setzt es mal aus. Also nicht wundern, das Ding ist noch in der Beta-Phase und braucht halt noch ein bisschen.
So. Ist auch nicht so wild. Wir wollen nämlich nicht die ganze Folge, wir wollen bloß einige Vorabbemerkungen zu der Folge, die ihr gleich hören werdet, loswerden. Und zwar.
Genau. Fangen wir mal ganz am Anfang an mit den Sachen, die wir mal vergessen haben. Ne? Wir haben nämlich beim letzten Mal haben wir zwei Leute nicht erwähnt. Das eine, das ist der Peter Hoffmann. Und Peter Hoffmann von Glashaus Design, der hat unseren Header für die Homepage, also für die Facebook-Seite und damit auch für unsere Seite gemacht. Und das ist total genial geworden.
Also wenn man sehen will, wie wir so aussehen, der kann einfach mal auf www.gretchenfrage.net gehen und da findet man uns im vercomickten Style.
Genau, richtig. Würde ich sagen. Also ich find's total großartig. Das hat er für Umme gemacht. Und der kann ganz grundsätzlich, kann der mal irgendwie echt gut Sachen zeichnen. Also wenn ihr mögt und wollt, dann gebt ihm lieber Anerkennung und Aufträge. Hat er verdient, macht er gut. Und also lieber Peter, ganz, ganz viel Dank.
Jo, vielen Dank. Genau, Dank müssen wir auch sagen.
Genau, nämlich dem Sebastian, ich sag den Nachnamen jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob der will, dass der veröffentlicht wird. Also Sebastian, wenn du uns hörst, du weißt, dass du gemeint bist. Der Sebastian hat uns nämlich mal 50 Euro rübergeschoben. Und einfach so. Und bei sowas bin ich ja immer sehr demütig und unglaublich dankbar. Und das hat auf jeden Fall eine Erwähnung verdient. Und Sebastian, wenn wir dir mal über den Weg laufen, oder du uns, und ne, wir haben irgendwie Zeit, oder du sagst uns mal vorher Bescheid, dann gehen wir auch mal ein Bierchen bitte trinken. Ne? Also das ist schon so. Lass einfach von dir hören, wäre toll. Und wenn nicht, ist das auch okay, aber die Türen sollen dir da offen stehen.
So.
Okay.
Danke.
Und jetzt. Genau.
Vorvergangene Woche fand in Essen das Podcamp statt, im Unperfekthaus dort. Da kamen also große Teile der deutschen Podcaster-Szene zusammen, Leute aus Berlin, also auch nicht nur deutsch, sondern deutschsprachig, auch die Schweiz war vertreten.
Genau, Hoaxilla war da zum Beispiel, Tim Pritlove war da.
Und viele, viele mehr. Unter anderem war eben auch die Silke da, die Silke vom Mythos, die Lust der Frau Podcast. Und mit der hat Marc wohl gefrühstückt und dabei kam den beiden der brillante Gedanke, man könnte doch mal so eine Art Crossover starten, und das haben wir dann am Abend auch getan und überraschenderweise tatsächlich vor Live-Publikum, weil also 20 genau. bis 30 Leute haben uns zugeschaut und zugehört beim Aufnehmen, und nicht nur das, ist am Ende tatsächlich auch noch ein Gespräch mit dem Publikum entstanden. Etwas problematisch dabei war, dass wir das natürlich, weil wir das auch nicht haben absehen können, wir haben also es versäumt, ein Saalmikro herbeizuschaffen, sodass dass zum Teil die Aufnahme etwas seltsam klingen wird, wenn ihr das gleich hört.
Genau, also
weil wir also
danke. Wenn Leute in Mikrofone sprechen, dann haben wir das an ich glaube, zwei oder drei Stellen haben wir die Frage wiederholt. An anderen haben wir das nicht gemacht, weil das im Eifer des Gefechts einfach unterging. Und ich erst den Eindruck hatte, dass das gut auf dem Mikro zu hören ist und auf der Aufnahme zu hören ist. Ist aber nicht so. Und deswegen habe ich die künstlich höher gezogen. Deswegen werdet ihr gleich Stellen haben, die plötzlich lauter sind und dann wieder leiser werden. Bitte nicht erschrecken, das ist vielleicht nicht so super angenehm, taucht aber auch nur 5-mal auf der Aufnahme auf. Also es sollte möglich sein, dass ihr das hört, ohne dass euch die Trommelfelle platzen.
Wenn der Marc jetzt sagt, wenn ihr das gleich hören werdet, dann gilt das nicht vielleicht nicht für alle von euch. Ja. Denn die Silke und wir haben über Sex gesprochen. Das Thema unserer Sendung lautete Fromm Ficken, weswegen die Sache geratet ist.
Genau. Also der Titel ist natürlich scherzhaft gemeint. Es ging um Sexualität und Religion, beziehungsweise in diesem Fall um Sexualität und Christentum. Und also tatsächlich auch alles, was damit zusammenhängt. Und die Silke macht einen Podcast, der tatsächlich für ab 18 gedacht ist. Wir sind jetzt nicht so tief ins Detail gegangen, dass ich sagen würde, es ist FSK 18, aber 12 und eventuell 16 schon. Das heißt also, liebe Eltern, die ihr diesen Podcast oder diese Folge zumindest hört, überlegt gut, ob ihr das mit euren Kindern zusammen hören wollt und ob ihr eure Kinder alleine diese Folge hören lasst. Versprochen, es ist nicht so schlimm. Es tauchen ein paar Wörter auf, die man vielleicht so im familiären Kontext eher nicht benutzt. Und liebe Jugendliche, falls wir jugendliche Hörer haben, seid darauf hingewiesen, wenn ihr unter 16 seid, ist es eigentlich nichts für eure Ohren. Und ja, damit sind wir jetzt nicht mehr haftbar zu machen, weil wir haben es gesagt.
Es war deutlich.
Genau, und zwar deutlich. Das ist uns also in dem Punkt einfach wichtig, dass der Jugendschutz da gewahrt wird. Auch wenn es vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber better safe than sorry, ne?
Genau.
Genau.
So, richtig. Marc, genug der Vorrede? Oder haben wir noch?
Ja. Ja, einen kleinen Gruß habe ich gerade noch verpennt. Ich habe nämlich auf dem Podcamp gelernt, dass wir Hörer in der Schweiz haben. Und wohl offenbar auch sehr aktive Hörer. Und zwei Dinge würde ich sagen. Erstmal, hallo liebe Schweiz und ganz großartig, dass ihr uns hört.
Glück auf.
Und das, genau, aus Gelsenkirchen. Und das Zweite, wenn ihr, also mir wurde gesagt, vielleicht traut ihr euch nicht, das tun andere auch nicht, aber vielleicht traut ihr euch nicht, mal irgendwie einen Kommentar dazulassen oder in Diskussion mit uns zu treten. Dürft ihr gerne machen. Fühlt euch nicht gezwungen oder irgendwie genötigt, aber wenn ihr wollt, dann bitte. Hören wir total gerne und reden auch gerne mit euch. Also bitte nicht scheuen. So.
Feedback okay. Ist für uns ja sozusagen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ne?
So sieht es nämlich aus.
In jedem Fall. So, jetzt viel Spaß mit Frommficken. Live-Aufnahme vom Podcamp 2016 in Essen. Ja, bis die Tage.
Lasst es euch gut gehen. Bis dahin.
Ciao.
Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Lust der Frau. Mein Name ist Silke Handke und ich freue mich riesig, heute Flo und Marc bei mir zu haben von der Gretchenfrage. Und ihr wisst, in meinem Podcast geht es um die Lust. Und heute mal jemanden zu haben aus der Richtung Religion bringt uns zu dem Titel Fromm Ficken. Lieber Flo, lieber Marc, erzählt mir doch einfach mal, was ihr so in eurem Podcast treibt.
Ja, wir sind die Gretchenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast aus Gelsenkirchen normalerweise. Heute allerdings sind wir hier im Unperfekthaus in Essen, wo das Podcamp stattfindet. Also wahnsinnig viele Podcaster versammelt sind. Wir haben auch die außergewöhnliche Situation, dass wir heute vor Publikum aufnehmen. Yeah. Ich weiß nicht, das hört sich groß an. Da haben wir ganz schön was im Rücken hier. Ne? Das, also, genau. Also wir beschäftigen uns in der Gretchenfrage, also Marc und ich, wir sind beides Theologen, sogar beruflich praktizierend, indem wir beide bis zum Essen als Pastoralassistenten arbeiten. Und wir befassen uns in unserem Podcast mit Fragen des Religiösen im Allgemeinen, auch manchmal mit Fragen des Christlichen im Speziellen, aber wir haben vor allem eine unbändige Neugier auf alles, was da so in der Welt ist. Ne? Theologen sind ja fürchterlich arrogant, die können ja alles, die wissen ja alles. Ne? heute fromm ficken. Marc.
Florian. Ja, wunderbar. Du hast im Prinzip eigentlich schon tatsächlich alles gesagt. Das ist, man sagt ja, dass die spontanen Podcasts so die sind, die am besten funktionieren. Und was könnte spontaner sein, als sich mit Silke zusammenzutun an diesem heutigen Tage?
Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil ich bin ja selber auch davon überrascht worden.
Wir saßen am gleichen Tisch und haben gesagt, lass uns mal einen Podcast machen. Tatsächlich war es so einfach.
Ja.
Genau. Also wenn halt, wenn der Religiöse fragt und der Sexuelle ist der Erste, der antwortet, gut, dann ist das so. Genau. Und da haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich ganz dringend mal tun, weil das auch... Also in meinem Empfinden nach ist es ja so, dass sich egal was von Kirche kommt, aber ziemlich häufig ist es so, dass wenn etwas von Kirche kommt, dann dreht es sich erstaunlich häufig um dieses Thema Sex. Sei es die Gleichstellung von homosexuellen Ehen zu heterosexuellen Ehen, sei es, wenn es um Verhütung geht, sei es, wenn es um In-vitro-Fertilisation geht, diese ganzen Dinge, das scheint immer irgendwie so ein Punkt zu sein. Und deswegen war es Florian und mir eigentlich schon lange irgendwie mal lag es quasi auf der Zunge, da mal irgendwie was zu sagen. Und das war dann heute so eine wunderbare Möglichkeit, das auch mal zu tun. Gerade auch jetzt, das ist jetzt ein bisschen Kircheninsider, mit der Familiensynode im Rücken, die sich wieder um dieses Thema gedreht hat. Ne? Also es geht tatsächlich eigentlich um Familie bei dieser Synode, aber alle haben das irgendwie so ein bisschen auf dieses Thema homosexuelle Ehen und Partnerschaften reduziert. Und das scheint einfach wichtig zu sein. Und deswegen wäre es gut gewesen, damit drüber zu reden. Das ist gar nicht so unbedingt das, wo wir heute hinwollen, aber es ist ein Aspekt, den wir, wo wir uns überlegt haben, da können wir mal hinlaufen.
Ja, also bei der Familiensynode ging es schon natürlich auch um Reaktionen auf den gesellschaftlichen Wandel, der sich so auf der Welt abspielt und abgespielt hat. Und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Vorgespräch auch irgendwie was dich umtreibt mit deinem Podcast. Und zwar insofern, dass der Wandel dir einfach noch nicht weit genug geht in vielen Stellen.
Er geht überhaupt nicht weit genug. Also in meinen Augen alles ist Sex, alles ist Porno im Internet und überhaupt auch, dass jeder sagt, oh, ich bin so aufgeschlossen. Aber letzten Endes ist es so, dass wenn man viele Podcast-Hörer hat, dass das zwar toll ist, dass die Leute das auch hören wollen und sich auch interessieren für das Thema, aber sie würden es nie öffentlich aussprechen. Und das sagt mir, dass es halt nicht massenfreundlich ist, sozusagen, das Thema. Und wenn ich jetzt das Thema Religion und Sexualität sehe, dann kommt bei mir immer sehr ein eingeschränkter Gedanke, was im Vorgespräch ja schon sehr interessant war, mit euch auch über die Themen im Alten Testament und im Neuen Testament zu sprechen, was mich auch gleich dazu bringt, dass ich ja der Überzeugung bin, dass wenn Frauen ihre Sexualität leben, dass sie viel mehr bewegen können in ihrem Leben. Und das hast du, lieber Flo, mir vorhin sehr schön über das Alte Testament erzählt, dass es genau so ist.
Da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal so. Ich habe ein bisschen gehört auch, also ich würde gerne nochmal nachfragen, was, also ich habe, jetzt wie? Ja gut, das können wir ja, ist egal. Also du, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sagen wir jetzt die bleibende Tabuisierung des Themas Sexualität auf der einen Seite, obwohl alles Porno ist, trotzdem bleibt irgendwie so ein Tabu, das ist die eine Sache. Und die andere Sache war, glaube ich, dann, also deine Sache eben auch nochmal ganz explizit, die weibliche Sexualität. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz, dass auch Leute, die deinen Podcast sonst nicht hören, so in etwa eine Ahnung davon kriegen, was du so tust. Und also, warum vor allem auch.
Also ich spreche in meinem Podcast über die Lust der Frau. Das heißt, ich spreche darüber, dass Frauen wieder offener werden sollten, sich auch mal trauen sollten, über ihre Sexualität nicht nur zu sprechen, sondern sie auch wirklich zu leben und sie halt eben nicht als Tabuthema zu sehen. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn man davon hört, dass Frauen untereinander sind. Die sprechen über alles, aber die kämen nicht auf die Idee, über ihren Sex zu reden oder wie dem letztes war, mit sich selber zu treiben oder sonstige Dinge. Und das sind Themen, die mir wichtig sind, weil ich glaube, dass das Thema Sexualität die Frauen einfach dem Gefühl für sich selber näher bringen. Das heißt also, diese körperliche Liebe halt auch zu der Eigenliebe zu sich selber führt, dass sie sich selber im Herz wieder berühren. Viele Frauen übergehen einfach ihr eigenes Gefühl darüber, wie sie, ja, was sie gerade wirklich fühlen. Und ganz stark im Bereich Sexualität, da wird es halt so ganz klar, dass sie das übergehen. Also viele Frauen haben Sex mit ihrem Partner und tun dann so, als ob alles in Ordnung ist, auch wenn sie keinen Orgasmus hatten. Aber dieses Übergehen dieser Gefühle, das haben die nicht nur im Sexuellen, das streckt sich auf das ganze Leben aus. Und wichtig ist einfach nur, für mich ist halt wichtig, dass die Frauen wieder ein Grundgefühl für sich kriegen. Und da fängt es halt einfach beim Körperlichen bei sich selber an, sich im Spiegel angucken zu können und sagen, ja, du siehst heute geil aus, du bist heute total sexy und sowas. Das sind so die Dinge, die ich aufgreife, mal weitschweifend, mal enger liegend wirklich dem sexuellen Thema entsprechen. Aber es geht einfach um die Lust, dass die Frau wieder Lust auf sich selber hat.
Dem habe ich jetzt erstmal nicht dazuzufügen, tatsächlich.
Ja, ich meine, wir können natürlich einfach da anknüpfen, wo wir es auch schon hatten. Wir haben halt überlegt, wo gäbe es Berührungspunkte. Es war ja eher eine zufällige Begegnung. Wir haben gesagt, okay, machen wir es mal, ne? Also diesen Podcast. Entschuldigung. ja, man merkt, ne, da ist vielleicht auch Ausdruck dieser allgemeinen Verklemmtheit, die da doch irgendwie immer so mit
ja, genau.
mitspielt, ne? So dann ja. Da haben wir halt überlegt, also wie kommt man überhaupt zusammen, ne? Also wir haben im Vorgespräch auch davon gehandelt, dass all das, was du jetzt gerade dargestellt hast, natürlich in hohem Maße eben letztlich auch mit Befreiung zu tun hat, ne? Oder mit Freiheit oder mit zu sich selber kommen letztlich so. Und das sind Dinge, die religiös und auch theologisch eben auch an und für sich sehr relevant sind. Weil letztlich könnte man sagen, also ja doch, kann man sagen, also im Grunde, auch wenn es immer aussieht wie das Gegenteil, kann man schon sagen, dass es im Christentum eigentlich um die Freisetzung der Menschen geht, also der Frauen und Männer. Ne? Also wenn man Genesis, das erste Buch der Bibel, aufschlägt, steht erstmal schon explizit drin, ne? Also zu seinem eigenen Ebenbild schafft Gott den Menschen. Da reden wir natürlich ein andermal auch nochmal drüber. Aber er schafft sie als Mann und Frau. Das heißt, das Sexuelle ist von vornherein, also direkt erst Kapitel, ist direkt einfach sofort präsent und ist eigentlich auch mega wichtig. Notabene für orthodoxe Juden ist das von den 600 paar zerquetschten Geboten, die orthodoxe Juden so befolgen, neben auch nochmal 300 Verboten oder so, ist das tatsächlich das allererste Gebot, ne? Seid fruchtbar und mehret euch, das erste Gebot Gottes an die Menschen. Jetzt geht es beim Sex natürlich nicht nur um Fortpflanzung.
Ja, da stimme ich dir, das ist richtig.
Das ist das, was du, glaube ich, auch.
Das ist, ja, also es ist halt, für Frauen ist es oft so, das merkt man auch in der Thematisierung, also wenn ich mit Frauen mich unterhalte, dass sie sagen, ja, meine Kinder und hier ist da oder ich bin nicht schwanger geworden oder. Also das Thema Kinder und Fortpflanzung steht für Frauen bei Sex immer im Vordergrund, was in meinen Augen viel damit zu tun hat, dass die Frauen sich als in der Sexualität nicht als wichtig erachten. Sie sagen halt einfach, ja, es ist ja nicht, gehört nicht zum, ist nicht mir, sondern ist eigentlich die Sache des Mannes. Ja, dass der seine Befriedigung darin findet, ich bin dafür da, um Kinder zu kriegen. Also wenn man es mal jetzt mal wirklich ganz grob sieht. Ja, Gott sei Dank gibt es nicht nur solche denkende Frauen, aber gibt es halt immer wieder.
Ja, also ich meine, es gab Zeiten, wo halt von Sexualität jetzt kirchlicherseits als eheliche Pflicht gesprochen wurde, ne? Und also ich weiß nicht, also wenn
sogar wortwörtlich tatsächlich.
Ja, ganz
also wortwörtlich. Wenn wir springen jetzt ein bisschen, aber wenn man mal den Vergleich des alten Kirchenrechts zum neuen Kirchenrecht nimmt, 83 ist da der 82 oder 83?
83.
83 ist da der Punkt. Also
das wird neues Kirchenrecht. Um das zu sagen, meine Eltern haben katholisch geheiratet und die haben noch nach dem alten Kirchenrecht geheiratet und die haben sozusagen, indem sie kirchlich die Ehe geschlossen haben, mehr oder weniger einen Vertrag auf die Verfügbarkeit des Körpers des jeweils anderen zum Zwecke der Erzeugung von Nachkommenschaft geschlossen. Ne? Das war früher das kirchliche Eheverständnis. So von 19, wann kam der erste Kodex?
1917
bis 83. Also es ist noch nicht so lange her, dass sich das geändert hat.
Das steht auch tatsächlich genauso da drin. Also das wird als Vertragsverhältnis definiert. Ja, das neue Kirchenrecht macht das anders. Da wird dann noch davon gesprochen, dass die Ehe auf Kinder hingeordnet ist. Das heißt aber jetzt nicht zwangsläufig, dass sie daraus hervorgehen müssen. Da merkt man also schon eine gewisse Öffnung. Dieser Gedanken, aber das ist lange, lange Zeit, ist das, was da vorherrscht. Und das ist auch da, also meine Großeltern hatten das auch, dieses Verständnis. Meine Oma hatte 11 Kinder und man kann stark davon ausgehen, dass das auch eventuell tatsächlich mit nicht viel mehr Beischlaf malen verbunden gewesen ist. Ne? Also das war einfach, das hat man dazu gemacht, das war auch ganz klar. Familienplanung fällt da auch komplett raus. Also das ist noch eine sehr, sehr verhaftete, ich fürchte auch fast schon, nahezu europäische Denke in dem Punkt. Ich weiß nicht, wie andere Länder da mit diesem Gedanken umgehen, aber ich habe das also bei uns sehr, sehr deutlich erfahren. War auch Land, muss man dazu sagen. Aber
und dann noch das Oldenburgische.
Ja. Gut.
Ja, also was kann man jetzt aus, sagen wir mal, explizit biblischer Perspektive dazu sagen. Also man könnte ja meinen, also wenn man sich die Lehre so der Kirche oder das allgemeine Bild, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in die Runde frage, was denkt ihr im Publikum, was ist das Verhältnis der Kirche zur Sexualität? Was kommen da so für Begriffe?
Einfach unausgewogen.
Unausgewogen höre ich, was haben wir noch?
Gestört,
ja.
Ja.
So, das sind so die ersten Dinge, woran man denkt, ne? Und ich denke mir, dass das hängt ganz, ganz stark mit der Praxis zusammen, die eine, naja, also irgendwie institutionalisierte Religion sich dann beischafft, ne? Also ganz schnell werden dann sozusagen Glaubensgrundsätze in explizite Handlungsmaßgaben verpackt, ne? Also Katechismus wäre jetzt im katholischen Kontext so der Schlagwort, im evangelischen auch. Das ist eine Sache, ne? Die, und da muss man einfach sagen, da hat man definitiv ein gestörtes Verhältnis, ne? Also das sind all die Dinge, die wir jetzt gerade schon im Wort hatten, ne? Also was mir dann immer wahnsinnig hilft und was mich dann sehr befreit, ist sozusagen der Blick in die Quellen. Also ich meine, man muss ja die Bibel nicht betrachten als irgendwie Offenbarungsdingsi, ne? Man kann ja auch einfach mal sagen, das ist ein Stapel alter Texte mit sehr, sehr langen Traditionen. Allein die Entwicklungsgeschichte oder sagen wir mal, also bis die Bibel fertig war, den Zustand hat, den sie heute hat, das hat auch mal 1000 Jahre gedauert. Ne? Da drin kann man also vermuten, allein, dass es alte Texte sind, dass sich da viel menschliche Erfahrung irgendwie drin widerspiegelt und zum Teil eben auch in ziemlich eindeutigen Erzählungen so. Und wenn man jetzt da mal sucht und guckt, also nicht den Katechismus, ne, nicht die kirchliche Lehre guckt, sondern einfach mal in die Bibel guckt und schaut, was da denn jetzt dazu zu sagen ist, was Sexualität angeht. Also natürlich hat das da auch was Verklemmtes zum Teil, was uns sehr fremd ist, was natürlich damit zusammenhängt, dass der größte Teil der Texte in der Zeit entstanden ist, wo die Menschen, die sich die Geschichten da erzählen, halt in einer irgendwie doch extrem patriarchalen, halb nomadischen Gesellschaft da so leben. Ne? Also die Erzväter, die haben alle mehrere Frauen oder so, das ist ganz normal. Also,
ja, aber die Frauen nicht mehrere Männer.
Naja, das ist klar. Das aber nicht richtig. Nein, davon ist ja auch nicht die Rede so. Ich kann mir da nur erklären, wie es dazu kommt. Ich muss einfach sagen, diese Texte entstehen halt im Kontext der Gesellschaft. Ne? Die Geschichten werden da erzählt, wo die Menschen leben, und die leben halt so. Und die haben halt in ihrer Gesellschaftsform gelebt und haben halt dementsprechend auch davon gehandelt, so wie wir heute immer noch davon handeln. Und wir sind heute, sogar wenn man das Religiöse völlig außen vor lässt, dann sind wir wieder bei dir, Silke. Kann man trotzdem nicht sagen, dass alles richtig ist, ne? Heute.
Nee. Keinesfalls, so. Ja. Ja, weil wir, also wir nähern uns ja sozusagen von dieser, ich sag's mal, für mich ist, wenn ich jetzt auch die Stellen von euch, die ihr vorhin schon zitiert habt, gehört habt, dann denke ich immer an eine sehr blumige Sprache. Und das ist für mich gerade im Faktus Sexualität in der heutigen Zeit schwierig anzuerkennen oder anzunehmen für mich persönlich, weil ich einfach sage, mit blumig kommen wir nicht weit, dann haben wir weiter Schlagzeilen wie 13-Jährige ist schon wieder schwanger, 12-Jährige weiß nicht, oder wir haben fürchterliche PISA-Studien, über die Kinder keine Ahnung haben, weil sie davon ausgehen, dass man die Pille nur alle 3 Monate einmal nimmt oder vielleicht nach dem Geschlechtsverkehr. Also ich meine, blumige Sprache hin oder her, das hört sich alles toll an, aber es einfach damit mal wirklich Klartext reden zu können und wirklich klar zu sagen, so und so ist es. Also es funktioniert genau so. Wir haben einen Penis, wir haben eine Vagina, wir haben eine Klitoris, wir haben hier die Erregung, und wenn das und das passiert. Ich habe dem letzten einen Text von einer 18-Jährigen bekommen, und die schrieb mir, ja, wir machen ja Verhütung und er zieht ihn kurz vorher raus. Sorry, aber sie ist 18 und es ist nicht bei ihr angekommen, dass das nicht funktioniert. Ja, also das finde ich halt sehr, sehr schade. Und da fehlt halt einfach der Klartext. Ja, es wird um alles drumherum geredet. Jeder redet um den heißen Brei und keiner kann wirklich sagen, dass er halt gerne fickt. Warum? Weil wir dann ja nicht fromm sind. Ja, ja. Dann sind wir nicht fromm, dann sind wir nicht brav, das dürfen wir alle nicht. Also das ist etwas, was mich in dieser heutigen Zeit auch dermaßen aufregt, warum ich diesen Podcast überhaupt angefangen habe.
Es ist ja eine spannende Entwicklung zu sehen, wie das so kommen konnte tatsächlich. Also wenn man ins AT guckt, klar, wir haben diese Gesellschaftsstruktur, in der, das muss man natürlich auch deutlich sagen, in der der Mann derjenige ist, der die soziale Sicherheit für die Frau bietet. Ja, also ein großer Grund, warum zum Beispiel Ehescheidung so ein großes Thema im AT ist, wenn der Mann sich von der Frau scheidet, hat die keine Lebensgrundlage mehr. Sie darf nicht arbeiten und sie ist komplett auf den Lebensunterhalt durch den Mann angewiesen. Das ist also eine Katastrophe für die Frau. Das ist der eine Grund. Und natürlich gibt es da nicht so die Verhütungsmethoden, die wir heute kennen. Das heißt, man muss zumindest immer im Kopf behalten, dass Geschlechtsverkehr zu Nachkommen führt. Und das, da hängt ja nicht nur dran, man hat da ein Kind, das auch. Aber da hängen Fragen der Erbschaft dran. Da hängen Fragen dran, wer führt die Familiengenealogie weiter. Das ist alles ziemlich vertacktes Zeug. Und das ist der Grund, warum das so unglaublich haarscharf geregelt worden ist. Das ist diese Regelseite, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite sehen wir im AT, im Alten Testament, ganz wunderbare, schon fast grenzenlose Liebeserklärungen teilweise. Und im Übrigen auch unglaublich starke Frauen, auch sexuell starke Frauen.
Ja, sogar welche.
Bei denen sich Flo besser auskennt als ich, deswegen gebe ich ihm jetzt das Wort.
Sehr schön. Also mir sind, als du anfingst und als ich spitz kriegte, dass es eben, dass du vor allem den einen Punkt hast, dass es, sag mal, in dieser Befreiung, ne, der vollständigen Befreiung, die eben Sexualität nicht ausklammert und so weiter, dass da mit, sag mal, erstmal eine Energie in den einzelnen Menschen, in dem Fall so jetzt in dich kommt, oder was, die aber dann im Nachgang grundsätzlich gut und gesund ist für die Menschen allgemein und möglicherweise auch für die Gesellschaft oder die Entwicklung, die Gesellschaft, in der wir leben, gerade nimmt.
Ja.
Und dazu sind mir direkt diverse Frauengestalten aus dem Alten Testament eingefallen, wo man ganz genau sehen kann, dass es dass gerade in hoher Selbstständigkeit und Selbstbestimmung handelnde Frauen in der Bibel selbst extremst positiv bewertet werden, ne? Obwohl das, was sie tun, im Grunde gegen all diese anständigen Regeln, von denen der Marc es gerade hatte und die vielleicht sowas Ähnliches sind wie wie die Grundlage dafür, dass wir heute immer noch das Gefühl haben, jetzt religiöse Institutionen haben möglicherweise grundsätzlich ein verklemmtes Verhältnis zur Sexualität. Also wenn man die Bibel sich anguckt, ist das ja auch zumindest aus der Sicht von Gläubigen, damit meine ich jetzt in erster Linie mal Juden, Christen und Muslime, die sich ja auch mit biblischen Geschichten auseinandersetzen. Der Koran besteht zu großen Teilen aus Nacherzählung biblischer Geschichten, auch Umdeutung. Wenn man sich das anguckt, ist das natürlich auch die Geschichte Gottes mit dem Menschen und sozusagen, also wie der Mensch zu sich kommt, ne, und wie der Mensch frei wird und besser wird. Also die Grunderzählung im Alten Testament ist eine Befreiungserzählung, ne? Die also das Volk Israel wird aus der Sklaverei in Ägypten entfernt. Also das ist schon mal das Grundprinzip, ne? Es geht immer um Befreiung. Jetzt, Marc.
Flo, kannst du mal eine Beispielgeschichte bringen?
Ja, sicher. Kommt jetzt. Also Ruth, ne?
Dankeschön.
Ruth ist eine schöne Geschichte, passt wunderbar in unsere Zeit. Da geht es nämlich in erster Linie mal um Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist wieder ein anderes Thema, ne? Das ist schlimm.
Mach mal in einem anderen
Kasten. Also das Buch Ruth hat 4 Seiten in der Bibel, in etwa, kann man ganz leicht nachlesen, gibt es natürlich auch im Internet. Ganz easy. Also folgende Geschichte, das ist also eine Familie in Juda, da ist große Hungersnot und die wandern aus nach Moab. Also einmal rüber über den Jordan ins Ostjordanland. Da wohnt man dann als Fremdling. Ne? Die Familie kommt dahin, ist also die Mutter Naomi mit ihren Kindern so. Der Mann stirbt, die beiden Söhne der Frau haben mittlerweile moabitische Frauen geheiratet und die sterben auch. Das heißt, es bleiben erstmal 2 unverseuchte Frauen über. Ne? So, die sind da und haben jetzt genau das Problem, von dem der Marc gerade schon gesprochen hat. Die sitzen da und können in der Gesellschaft, in der sie gerade leben, haben die im Grunde, also sind ja im Grunde, können die entweder heute würde man sagen, auf den Strich gehen oder sonst irgendwie betteln. Ne? Das sind so die Möglichkeiten. Da haben die natürlich jetzt keine Lust drauf. Ne? Trotzdem wissen die, was geht. Also entscheiden die sich wieder zurückzukommen nach Juda. Die Ruth, die eine Frau von den beiden Söhnen, der Naomi, bindet sich ganz stark an ihre Schwiegermutter und sagt, also wo du hingehst, da gehe ich auch hin und wir bleiben mal schön zusammen, weil sonst gehen wir ja unter und hast du nicht gesehen. So, die kommen also zurück nach Bethlehem und da leben die dann und sind am Betteln. und haben entfernte Verwandte. Und die Naomi ist eine ganz Ausgefuchste, die sagte, guck mal, da ist doch hier dieser Boas, der ist so ein Typ, der ist wahrscheinlich so eine Art Großgrundbesitzer, der hat auf jeden Fall Ländereien und also der, da könnte, an den könnte man sich ja mal halten, ne? Der sollte, vielleicht gibt der was ab. So, also und tatsächlich, der Boas erlaubt der Ruth dann also bei der Ernte das, was liegen bleibt beim Ernten, also einzusammeln und so weiter. Und bis dann der große Plan entsteht zwischen Naomi und Ruth, also weißt du was? Der Typ ist ja eigentlich ganz in Ordnung, ne? Und wenn wir jetzt gucken auf lange Sicht hin, also wenn wir hier gut leben können, müssen wir gucken, dass wir irgendwie wieder unterkommen. Wie gesagt, das passiert alles mehr oder weniger unter gesellschaftlichem Zwang, der an und für sich natürlich nicht gut ist und zu verurteilen und geschenkt. Interessant ist aber trotzdem, wie die Frauen jetzt da handeln. Ne? Und so kommt das dann, dass die Ruth eines Abends zum Boas auf die Tenne geht, wo der pennt, damit er am nächsten Tag direkt weiter wohlachen kann. Biblische Formulierung ist jetzt blumige Sprache, ist und sie deckte auf von seinen Beinen oder von seinen Füßen. Also wenn man da jetzt das Hebräische Wörterbuch zückt, dann wird einem deutlich gesagt, was das bedeutet. Ne? Also will sagen, genau, der Kollege zeigt gerade auf unseren Titelposter eine fromm Ficken. Also die legt sich also zu ihm. So. Daraus entsteht am Ende tatsächlich eine Ehe. Man muss und diese Ehe bringt zwei Generationen weiter König David hervor, was jetzt im Gesamt der biblischen Tradition ein extrem wichtiger Punkt ist, weil dadurch, dass David so eine Art messianisch strahlende Figur ist, natürlich die gesamte Linie davor immens gehoben wird. Also die Tatsache, dass Israel dieser grandios tolle König geschenkt wird, liegt begründet in der Tatsache, dass da eine Frau völlig selbstbestimmt und gegen alle Regeln mit ihrer Sexualität, also sag mal, und in Integration ihrer Sexualität aktiv geworden ist und ein selbstbestimmtes Leben geführt hat. Ne? Und das kam mir direkt in den Sinn. Das war die Beispielgeschichte, die der Marc hören wollte. Finde ich bis heute faszinierend.
Darf ich da eine einklinken?
Ja, klar.
So, weil was Flo kann ich auch. Wem von euch ist es noch ein Begriff, dass Masturbation so etwas wie Haare auf den Händen oder Rückenmarkserweichung hervorruft? Ja, Hände hoch, traut euch. Alles klar. Ja, ja, natürlich. Alles klar.
Man sieht so, ich würde sagen, ein Drittel des Saals, jetzt die Männer natürlich, haben gerade die Hand gehoben. Was hast du gesagt?
Und manchmal ist es. Das kam bei meinen Ohren nicht an. Kann das mal eben der Flo... Wiederholst du das mal?
Ich habe das auch nicht gehört.
Aber er sagte, mach taub. Was hast du gesagt?
Ach doch. Okay. Da hilft es immer ganz, ganz gut, einfach zu wissen, woher kommt sowas.
Onani, ne?
Genau.
Schöner Begriff.
Wem von euch sagt denn die Sünde des Onan was? Jetzt müssen die ganzen... Oh. Das sind ungefähr die gleichen, die gerade eben aufgezeigt haben. Sehr schön, wunderbar. So.
Okay. Was ist das?
Das wird seinen Samen über der Saat verstreut oder so.
Ja, so.
Okay. Der Samen tropfte zum Boden und wurde nicht dem Zweck der Fortpflanzung zugeführt.
Also der jetzt.
Aber ich wollte oder was, ne? Weil er irgendwie nicht die Frau mit der Frau schlafen wollte, die irgendwie von seinem Bruder übrig geblieben ist.
Genau. Was die Tradition, also das ist die Sünde des Onan.
Das ist ungewöhnlich bibelfest, nicht schlecht.
Da liegt eine Location hier, habe ich mir sagen lassen.
Ehemaliges Kloster.
Ja, ich weiß.
Ja.
Genau, also warum ist das so eine unglaublich... unglaublich schlimme Sünde. Kurz im Background, bitte.
Ja, also Klammer auf, was die Tradition daraus gemacht hat, also aus der Sünde des Onan, der, wie gesagt, nicht seine Frau schwängern will, das ist der Punkt, sondern stattdessen den Samen zu Boden fallen lässt, so, die Tradition hat sich einfach auf diesen Akt, also den Samen verschwenden, ne? kaprizieren und hat gesagt, das ist also grundsätzlich... Mist, ne? Das will der Herr nicht, der gehört immer, also ne, zur Fortpflanzung benutzt, sonst ist das nix. Wenn man die Geschichte im Gesamtkontext sieht, dann und sich auch nochmal Gedanken macht, in was für einer Situation all das spielt, wird es kaum möglich sein, sich daran festzuhalten, ne? Dass es also, sagen wir, um den reinen Akt des ohne Aussicht auf Fortpflanzung verspritzten Samens geht, ne? Sondern was der Onan tut, ist Ja, der versagt seiner Frau die Nachkommen. Und damit auch im Nachgang die Altersvorsorge und was nicht alles, ne? Und das, das ist das sündhafte Verhalten. Wir hatten, ja,
und du hast gerade schon gesagt, jetzt geht meine Stimme gerade tatsächlich baden. Eines der wichtigsten und ersten Gebote: seid fruchtbar und vermehret euch, ne? Und das ist das, was er eben tatsächlich dann in dem Moment einfach mal in den Wind schlägt.
Hm. Marc, ich hoffe, du. Mach weiter. Ja, nee, weil das mit der Sünde, das hast du irgendwie besser drauf als ich.
Was uns das jetzt wohl wieder sagen soll.
Ich dachte, das kommt nachher erst. Ich hoffe, dass meine Stimme das tatsächlich mitmacht.
Das macht
er. Flo macht mal bitte gerade eine Überleitung und dann.
Also es soll nochmal, aus heutiger Perspektive wird es kaum möglich sein, und das wird, soweit ich das weiß, auch wirklich nur von bestimmten Leuten auch innerhalb der Kirchen vertreten, also mir ist es jedenfalls nie so erzählt worden, dass Masturbation an und für sich schlecht wäre. Wie gesagt, die Sünde des Onan ist nicht, sondern ist, dass er die Beziehung zu seiner Frau schädigt, ne? Oder die Beziehung zu seiner Frau nicht zur vollen Entfaltung kommen lässt, ne?
Ja, aber wenn ich das jetzt mal so betrachte, dass ich sage, er darf den Samen nicht verspritzen, weil er derjenige ist, der damit explizit Leben schenken kann. Das heißt also, wenn der Mann masturbiert und der Samen nicht in der Frau landet, dann haben wir etwas verloren. Was der Frau aber nicht passieren kann. Was ja dann heißt, dass die Bibel sagt, dass die Frauen mehr masturbieren dürfen können.
Na, wenn man das so sehen würde, also wenn die Bibel sagt ja eben nichts eigentlich über den Vorgang der Masturbation, ne? Das ist ja gerade der Punkt. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass da in dieser Beziehung zwischen den beiden Leuten was nicht richtig liegt, ne? Und andersrum würde auch ein Schuh raus, ne? Also wenn die Frau des Onan ihm auf irgendeine Art und Weise die Nachkommen versagte, obwohl die beiden klar sind, dass sie eigentlich welche haben wollen und welche haben sollen, dann wäre das genau dieselbe Geschichte und wäre ebenso sündhaft, ne? Nochmal, es geht nicht um die Akte, ne? Oder um das, um Vollzüge oder um das Einzelne jetzt. Also ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das mal so gesehen haben und dass die das dann auch in Katechismen reingeschrieben haben, aber es ist trotzdem dummes Zeug, ne?
Aber Marc hat seine Stimme wieder.
Ja, ich solange sie jetzt hält, sage ich auch was. Flo sagte das gerade, ich hätte es mit der Sünde da irgendwie besser drauf. wir haben tatsächlich im Vorgespräch kurz da zwei Worte zu verloren. Das zentrale Wort auch an dieser Stelle, auch bei der Sünde des Onan, ist das Wort Sünde. Und das wird gerne mal missverstanden, nämlich als die Missachtung eines göttlichen Gebotes.
Nee, indem man bestimmte Akte tut.
Ne? Genau, und das ist verkehrt. Das wird so simpel, dass das passiert, wenn man Religion auf ein Regelwerk reduziert und sagt, du darfst das nicht tun. Ne? Dann passiert das, was mir tatsächlich in der Schule auch passiert ist, wo mir also Schüler erzählt haben, sie würden zu ihrem Hodja, also dem Religionslehrer, dann im türkischen Islam meistens, gehen und ihn fragen, ob sie denn Analsex mit ihrer Freundin haben dürfen. Ja, ich stelle mir dann immer vor, was passiert, wenn zu mir jemand kommt und mir so eine Frage stellt. Das ist so ein, ja, und dann wäre meine erste Rückfrage ja auch, was sagt deine Freundin denn dazu? Ich meine, das passiert dann. Man fängt dann an, über diese Kleinigkeiten, über diese Details zu reden. Und jedes Mal, wenn solche Fragen kommen, weiß man, okay, du hast da irgendwas Grundsätzliches nicht richtig verstanden. Sünde ist zunächst einmal
für dich,
für jeden Menschen persönlich, aber grundsätzlich bedeutet Sünde, sich von Gott abzuwenden. Das kann ich durch ganz viele verschiedene Dinge tun. Das kann ich, es geht dabei immer um eine innere Haltung. Warum tue ich etwas? Ja, ganz platt gesagt, ich kaufe mir einen Ferrari und ich tue das, jetzt fällt mir leider kein Grund an, aus welchem Grunde jemand, um der Liebe Gottes Ausdruck zu verleihen, sich einen Ferrari kaufen sollte, aber nehmen wir an, ich kaufe mir eben diesen Ferrari und ich tue das aus pur egoistischen Gründen, ja, aus massiv egoistischen Gründen, dann ist das in diesem Fall ein Besitzstand, der mich in diesem Moment von Gott trennt. Ja, wenn ich, wir haben das vorhin gehabt, dieses Beispiel, wenn ich meine Ehefrau nur als ein Wesen behandle, das dazu da ist, für die Kinder da zu sein und die Wohnung sauber zu halten, dann ist das keine vernünftige Ehe und damit Sünde. Ja, das, es geht nicht darum.
Und zwar nicht, weil bestimmte Akte passieren oder nicht passieren. Nochmal, also sündhaft wird eine Sache jetzt, also das ist jetzt wirklich biblische Terminologie, da muss sich auch keiner, da muss sich ja keiner anziehen. Ne? Also ich meine, heute kommen ja viele auch einfach völlig ohne den Begriff Sünde aus. Ne? Mhm. Kann man ja gut auch ohne leben, braucht man nicht zwingend. Also was Marc sagte, sag mal, die Beziehung oder die Entfernung von Gott, okay, ist heute vielleicht nicht so interessant, weil viele Menschen einfach keine Beziehung zu Gott haben, irgendwie so. Ja, viele schon, viele nicht, weiß ich nicht. Aber wenn man dann doch mal versucht, so dass das ganze Set an Geboten und Gesetzen auf einen Punkt zu bringen, dann ist das: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Und Klammer auf, und natürlich deinen Schöpfer so. Ne? Also für die religiösen Leute. Aber für die anderen ist das vielleicht auch ein ganz guter Weg mit dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wobei ich jetzt sagen würde, da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dir, das Schwierige daran ist nicht, die anderen zu lieben.
Nee, das Schwierige ist definitiv nicht, das, die anderen zu lieben. Und ich glaube, uns Frauen fällt das viel leichter zu sagen, okay, meine Kinder zuerst, mein Mann zuerst und die Freundin und der Freund und alle anderen, die drumherum sind, bevor wir darüber nachdenken, ah, warte mal, da war ja noch irgendjemanden, um den ich mich hätte kümmern müssen. Also da bin ich sicher dabei. Was ich sehr interessant fand, war vorhin auch, dass wir, also dass das Thema Sünde halt einfach auch wieder falsch interpretiert wird, weil halt nicht klar darüber gesprochen wird. Du, Marc, hattest vorhin das so schön formuliert, dass du gesagt hast, es ist für, in der Schöpfung haben wir, wenn wir wieder zurückgehen, ganz zum Anfang, haben wir, es ist Mann und Frau erschaffen worden. Das heißt, wir sind als Ebenbild von Gott geschaffen worden. Und das heißt, wenn wir, eine Sünde wird dann begangen, wenn wir Gott verraten, ist es dann richtig.
Wenn wir uns von ihm entfernen, genau, und das tun wir dadurch, dass wir uns eben voneinander entfernen, dass wir dem ersten.
Genau, indem wir einfach dem anderen keinen Platz einräumen und das. Ja, dann wären wir zwar bei Ehetrennung und so weiter, aber da haben wir schon gesagt, das ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, es ist wichtig auch zu sehen, dass man, wenn man sich selber liebt, das auch einfach rüberbringen kann, dass man dem anderen halt die Ehre erweist. Man muss sich ja selber auch als diesen göttlichen Teil sehen, den man ja genauso auch ehren muss.
Es ist auch praktisch relativ simpel. Also in dem Moment, wo ich nicht in der Lage bin, mich selber zu lieben, und das klingt total hochtrabend jetzt, aber mich als Gottes Ebenbild zu begreifen. In dem Moment, wo ich das, ja, wenn man das in diesem Kontext sehen möchte, in dem Moment, wo ich das nicht bereit bin zu tun, wie soll jemand anders, wenn ich schon keine Ahnung habe, was Liebe ist, dann glauben, dass ich ihn liebe. Also, ja. Ne, das ist, vielleicht wird das tatsächlich mal nachvollziehen können, aber es gibt solche Momente in einer Beziehung, wo man sich denkt, sag mal, hast du vor dir eigentlich selber gar keinen Respekt oder magst du dich selber denn nicht? Und wie soll es dir dann möglich sein, mir Liebe zu schenken, wenn sie dir ständig fehlt? Genau. Das ist praktisch einfach auch psychologisch eher schwierig. So, und abgesehen davon ist es aber tatsächlich auch, wenn man denn diesen Kontext da hineinnehmen möchte, ist es göttliches Gebot. Liebe dich selbst. Das gehört dazu. Ich weiß nicht, ob das, Entschuldigung, ich chauffiere mich bei so einem Thema immer, aber ich möchte, da werde ich so ein bisschen missionarisch und möchte, dass Menschen, du bist geliebt. Fertig. So, schnall das endlich. Ja, so, also.
Ja, also, ich, da hinten winkt.
Oh, Entschuldigung, bitte.
Dürfen wir Fragen stellen? Ja, klar, stellt doch Fragen. Wenn ihr das gerne möchtet, dürft ihr auch Fragen stellen.
Also, ihr sprecht über euren persönlichen Glauben an der Stelle.
Ja.
Aber woher kommt es denn dann, dass also insbesondere die katholische Kirche ja dieses extrem konservative Wertebild, was ja in Teilen sogar im Widerspruch jetzt zu deinem persönlichen Glaubensbild steht, trotzdem als ganz klare Vorgabe für das gesellschaftliche Leben?
Also erstmal würde ich tatsächlich sagen, das ist gar nicht im Widerspruch, sondern... Ja, natürlich, klar. Also, möchtest du das? Wer macht das?
Ich versuche, sie zu wiederholen. Die Frage war relativ lang. Und das nächste Mal vorschreiben. Die Frage war, ob dadurch, dass sich die katholische Kirche sehr konservativ darstellt in der heutigen Zeit, was in seinen Augen jetzt zu deinem Glaubensbild so ein bisschen gegensätzlich ist, wie das kommt.
Konstantinische Wende.
Da setzt du an?
Ja, sicher.
Oh Gott, ich hätte das Trinitinum gesagt, aber von mir aus.
Nein, ich würde sagen, das... Was, danke. Das
ist Frage beantworten. Eindeutig.
Also ich würde dich gern ansehen, wenn ich mit dir rede. Ich hoffe, dass ich das irgendwie jetzt mit der Technik hier hinkriege.
Das will ich sehen. Wir hätten doch ein Video machen sollen. So,
Du hättest auch meins nehmen können.
Ist in Ordnung.
Und die Dinger heißen auch noch Popschuss, es ist großartig.
Wir wären noch fertig, ja. Ich würde sagen, wenn ich dich richtig. Entschuldige, ja, ist okay. Also ich vermute, das ist jetzt auch meine Meinung, ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch andere Positionen dazu. Meine kommt mir jetzt, sagen wir mal, leidlich vernünftig vor, zumindest diskutabel. Ich würde sagen, das passiert genau in dem Moment, wo Kirche oder sagen wir mal die Religion die Hochzeit eingeht mit weltlicher Macht. Ne? So, das ist genau der wesentliche Punkt. Ne? Also wo sie in allgemein menschliche und damit auch wirtschaftliche Vollzüge mit einbezogen wird. So, ne? Dann haben wir eine Systembildung und sagen wir, das kann man auch wieder diskutieren, aber es kommt mir auch leidlich vernünftig vor. Die erste Funktion eines Systems ist erstmal die Selbsterhaltung. So, und zum Zwecke der Selbsterhaltung bemüht man natürlich gerne ein Regelwerk. Ne? Also wenn ich will, dass die Verhältnisse, in denen viele Menschen glücklich und zufrieden sind, oder zumindest die Reichen, die Macht haben, die Armen zu unterdrücken, glücklich und zufrieden sind, dann werde ich natürlich in erster Linie mal schauen, dass das auch munter so weitergeht. Ne? Und die krasse, zum Teil krasse Sexualmoral der Kirche, die würde ich auch schon mit so in diesen Zusammenhang stellen. Ne? Also weil da, sagen wir mal, Geistliches und Weltliches verquickt wird, ne, und zusammenläuft. So.
Du darfst.
Ja, aber und? Ja.
Ja, also Moment, also ich würde tatsächlich mit Flo gehen und sagen, ich befinde mich da nicht in Opposition zu meiner Kirche. Also zunächst mal aus dem einfachen Grund, weil ich auch Kirche bin. Und ich kann mich nicht in Opposition zu mir selber stellen, das kann ich, aber dann bräuchte ich deine Hilfe.
Der Mann ist Psychologe. Ne?
Richtig. zwar nicht Therapeut, wie er nicht müde wird zu betonen, aber er könnte mir zumindest an Hilfe verweisen. Und das Zweite ist, dass auch in diesem Punkt, das ist eine Betonung einer bestimmten Form von Religion. Ich kann sagen, ja, Religion verlangt von mir das. Den Fehler, den man macht, ist, da aufzuhören. Denn Religion verlangt in aller Regel das andere normalerweise auch. Es verlangt Gegenliebe, also die Liebe des Nächsten, es verlangt aber auch Selbstliebe. Es verlangt mich koscher, dem Göttlichen einen Raum schaffen. Das kann ich dadurch machen, dass ich abstinent lebe.
Das kann ich aber genauso gut damit machen, dass ich eine glückliche Beziehung, die wie auch immer geartet sein kann, führe. Ne?
Exakt. So. Und also von daher würde ich sagen, das ist kein Widerspruch zu Kirche, das ist ein Widerspruch zu einer Überbetonung einer Sexualfeindlichkeit, die wir fraglos in Kirche hatten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und gegen die wir immer noch hart angehen müssen. Das ist einfach.
Wo definitiv, also natürlich in winzig kleinen Schritten und in Schritten, die den meisten der hier Anwesenden wahrscheinlich längst, also mich selbst eingeschlossen, längst nicht weit genug gehen. Nochmal zurück auf das Kirchenrecht zu schauen. Ne? Also wenn früher die eheliche Beziehung ein Vertrag zur gegenseitigen Nutzung des Körpers des jeweils anderen zum Zwecke der Erzeugung von Nachkommenschaft gewesen ist, so ist heute das Kirchenrecht ist, sagen wir mal so, also offizieller innerhalb von katholischer Kirche als das Kirchenrecht geht es kaum. Ne? Spricht es heute eben ganz anders davon. Ne? Natürlich, also heute wird noch davon geredet, Sexualität ist hingeordnet auf die Erzeugung von Nachkommenschaft, was jetzt, wenn man einfach mal die dahinterliegende Biologie in Augenschein nimmt, ja jetzt an und für sich auch keiner bestreiten kann. Ne? Was früher passiert ist, Sexualität wurde darauf beschränkt ausschließlich und alles, was darüber hinausging, war erstmal irgendwie schmutzig. Ne? Da sind wir jetzt auch innerhalb der Kirche schon drüber hinweg, weil mittlerweile ganz anders davon gesprochen wird und eben auch gesagt wird, Sexualität ist hingeordnet auf die Erzeugung von Nachkommenschaft, aber ist auch in Ordnung ohne das, weil sie, die hat noch so viel mehr Funktionen. Ne? Also das zum Auszubringen der gegenseitigen Liebe und Anerkennung, ne? Der Partner. Auch das zu sich kommen ne? Alles Mögliche spielt da heute mit rein. Das heißt, heute haben wir in der Kirche, und da ist tatsächlich ein Wandel passiert, das, um das nochmal auf dich die Frage zurückzubringen, schon ein verändertes Bild von Sexualität. Dass es jahrhundertelang total anders war, das kann man halt überhaupt nicht in Abrede stellen.
Ich würde im Übrigen dazu noch ergänzen, dass das natürlich auch eine Funktion hatte. Also klar, wenn ich schon so ein Regelwerk habe, das ich da wunderbar für benutzen kann, meinen Kindern ein bestimmtes Bild von richtiger Sexualität zu vermitteln, dann nutze ich das natürlich auch.
Ja. Richtige oder nicht richtige.
Also für diese Zeit als richtig empfundene, so muss ich es richtiger ausdrücken, für die von den Eltern oder der Elterngeneration als richtig empfundene Form der Sexualität, wenn ich denen das mit Hilfe von Religion beibringen kann, dann mache ich das. Ja, so. Und man wird diese Beispiele finden, ja klar, natürlich. Ja,
Alex zuckt schon die ganze Zeit.
Schon wieder, oh Gott.
Ich wundere mich nur immer, wann auch immer oder in den meisten Fällen, wenn ich mit gläubigen Menschen und vor allen Dingen mit Katholiken spreche, dann fällt mir auf, dass die ihren Glauben so komplett anders leben, als es die Institution Kirche vorzuschreiben scheint, wie man das immer so hört. Warum diese Diskrepanz? Warum ist die Kluft so groß? Und warum schafft man es nicht irgendwie gegenseitig anzunähern? Oder vielmehr die Institution den Gläubigen.
Flo, wolltest du zuerst oder darf ich einen?
Erstmal würde ich sagen, diese Annäherung findet ja irgendwie statt. Also das Beispiel des Kirchenrechts habe ich ja gerade schon genannt. Ne? Also da ist zaghaft so eine Annäherung festzustellen. Und was das andere angeht, ich würde auch sagen, es hat verschiedenste, oder es tut mir leid, dass ich nicht angucken kann jetzt. Es hat, glaube ich, wenn du da in die Scheibe guckst, dann sehe ich dich. Es hat, glaube ich, verschiedene Aspekte an der Stelle. Das eine ist natürlich, dass die Kirche ein riesiger, also die römisch-katholische Kirche ein riesiger Apparat ist, der sich im Selbstverständnis nach, also katholisch ist ja griechisch, heißt Katholos, ne? Also weltumspannend ist, ne? Also allgemein, allumfassend ist so. Also diesen Anspruch hat das schon. Jetzt sehen wir ganz normal, dass die Menschheit sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder sagen wir mal in unterschiedlichen Zuständen entwickelt, ne? Wenn man jetzt auf Europa guckt, sieht die Welt ganz anders aus wie im Nahen Osten, wie in Lateinamerika oder sonst wie, ne? Also Menschen haben einfach unterschiedliche Arten zu leben. Das Problem der Kirche an der Stelle ist, wenn sie wirklich katholisch bleiben will, ist, sie muss immer so sprechen, dass sie keinen außen, also rausfallen lässt, ne? Das wäre ein so ein Punkt. Ne? Könnte man jetzt auch als billige Ausrede verstehen.
Das nicht im Publikum.
So einfach. Also lang so, als wenn du eben sagst, solange du mit dir im Reinen bist und deine Sexualität so lebst, dass wir alle respektieren, ist alles gut. Könnte die Kirche ja genauso rausgeben.
Tut sie im Einzelfall auch immer zu. Ne? Also ich wüsste jetzt keinen, also es ist zum Beispiel ein Ausdruck von der krassen Sexualmoral in Kirche ist ja, also ist auch eine Frage, die jetzt auf der Familiensynode besprochen wurde, wieder verheiratet Geschiedene leben im dauernden Zustand des Ehebruchs, also sag mal, die Scheidung ist kein Problem für die Kirche, ne? Weil die wird einfach nicht für wahr gehalten.
Ne? Nicht existent.
So, es ist nicht existent.
Es sei denn, die Ehefrau stirbt unter mysteriösen Umständen.
So.
Oder der Ehemann.
Ja, der auch.
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wollen wir mal gucken.
Wiederverheiratete Geschiedene, genau. Eucharistie.
Das heißt, sind also ausgeschlossen. Das heißt, sie können nicht an der kirchlichen Gemeinschaft teilnehmen. So, ne? So ist die Regel. Ich persönlich kenne diverse wiederverheiratet geschiedene Katholiken beiderlei Geschlechts. Die gehen alle zur Kommunion. Keiner von denen hat ein Problem damit.
Aber die dürfen zum Beispiel nicht in kirchlicher Trägerschaft arbeiten.
Das ist so, ja. Das ist allerdings jetzt in den meisten deutschen Bistümern deutlich zurückgefahren worden. Also diese harten sogenannten Loyalitätsobliegenheiten werden jetzt nur noch Leuten abverlangt, die sozusagen im Nahbereich, also im seelsorglichen Nahbereich arbeiten. Das heißt,
also uns beiden beispielsweise.
Das gibt's aber auch immer noch für Reinigungskräfte.
Nein, ja, gibt es noch, also in vielen bayerischen Bistümern, aber jetzt, es ist im letzten Jahr passiert, dass die meisten...
wir können es doch nicht ändern. Das ist, hallo?
Also im letzten Jahr ist es passiert, dass die meisten deutschen Bistümer eine neue, also eine Novellierung ihres Arbeitsrechts vorgenommen haben, wo also deutlich gesagt wurde, dass diese Maßregeln für die für die Putzfrau nicht mehr gilt, für die Erzieherin nicht mehr gelten muss. Also weil früher gab es wirklich den Automatismus, ne, bei Wiederheirat nach Scheidung erfolgt automatisch die Kündigung. Das stand genau so da. Das ist genau die Geschichte. Dieser Automatismus ist jetzt gestrichen, ne? Also der gilt auch nicht mehr für den Chefarzt im katholischen Krankenhaus. In vielen, nicht in allen deutschen Bistümern. Da sieht man halt auch, dass wenn man von der Kirche spricht, dass das irgendwie schwierig ist.
Also was du vorher gesagt hast, von wegen mit der Gemeinschaft, dass die einfach zur Kommunion gehen und sich dann nicht ausgeschlossen fühlen, wenn der Priester weiß, dass die wieder verheiratet sind, dürfte der denen die Kommunion
geben? Der darf sie ihnen nicht geben, weil das Erregung des öffentlichen Ärgernisses wäre. Also er würde sozusagen Teile seines Wissens, was nur er hat, nämlich dass die oder jene Person jetzt gerade unwürdig ist, ne? Würde er dadurch veröffentlichen, dass er die Kommunion verweigert. Ne? Also es ist natürlich, also ich weiß nicht, also der Prof für Moraltheologie, dem ich da begegnet bin, der sagte immer, lieber schizophren als neurotisch.
beziehungsweise die andere Position, Moment, ist auch, die Eucharistie zu empfangen, ist ein Grundrecht, das nicht verweigert werden darf. Ne? Wir wissen auch, dass es Geistliche gibt, die tun das.
Das kommt schon vom Thema ab.
Ne? Das tun wir total. Silke muss es auch wieder einfangen. Wir können es ein bisschen aufs Publikum schieben, die solche Fragen stellen.
Nein. Da war noch eine
Frage. Das ist so.
Können wir die noch nehmen? Bitte. Ich fasse das dann nachher schon zusammen.
Alles klar.
Ich habe mal noch eine Frage, wie denn in dieses, weil ihr gerade auch sagten, oder ihr gerade sagtet, man will ja auch versuchen, alle mitzunehmen, aber wie passt, und ihr auch immer sehr auf Partnerschaften hinaus seid in Sachen Sexualität, wie passt da so ein Bild rein, wie jetzt mal ein Mitbewohner, der zum Beispiel sagt, ich will gar keine Partnerschaft, er lebt seit Jahren als Single, klickt sich immer auf Gay Romeo irgendwelche Sexualpartner, um dann mit denen sich irgendwo im Park oder im Darkroom in irgendeinem Gay Club zu treffen, oder mein anderer Nachbar, der sein Bett vergrößert hat, weil er immer zu dritt damit eine Dreierbeziehung hatte lange Zeit.
Also, genau, jetzt, das ist eine unglaubliche Falle jetzt. Das ist eine unglaubliche Falle, in die wir jetzt hoffentlich mal nicht tappen.
Ey, du tappst da gut, ganz bestimmt nicht
rein. So, weil... Welchen meint ihr jetzt? Ja, weil wir kennen die gar nicht. Und das zu pauschalisieren, wäre von uns beiden einfach A, übergriffig und B, sündhaft. Weil was erlaube ich mir ein Urteil... Zumal ein moralisches über einen Menschen, den ich nicht kenne. Jetzt nehmen wir nehmen jetzt mal einen Menschen, den ich kenne. Ja? Und der tatsächlich einen solchen Lebensstil hat. Der also ständig wechselnde Partner hat, zum Zwecke seiner egoistischen Befriedigung, seiner sexuellen Gelüste. Da würde ich jetzt sagen, ist die Verbindung zu Gott eventuell nicht die heilste.
So. Also die Verbindung zu sich selbst möglicherweise auch nicht, aber das ist halt eine Frage, ne?
Genau,
also,
das ist eine Frage. Und das würde ich das diesem Menschen erstmal, also wenn das für ihn eine Bedeutung hat auch, ja? Wir müssen auch immer mal gucken, was heißt denn das überhaupt? Jetzt gehe ich her und sag, du hast keine Verbindung zu Gott, dann sagt der mir im Zweifelsfall, ist mir doch egal. Und jetzt kommt ein Blitz und erschlägt ihn, passiert selten.
Okay. Echt selten, ne?
Erstaunt, also immer dann, wenn ich es mir wünsche, passiert es nicht, sagen wir so.
Wie oft hast du es dir noch nicht gewünscht?
So, ja, also
der Besen.
Da muss man, also das ist ja, die Frage, die du stellst, ist ja aus einer Tradition heraus geboren, nämlich, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich verurteile dich, weil. Und davon wollen wir ja gerade weg.
Weil dafür auch kein Grund besteht.
Genau, so.
Weil es steht auch in der Bibel, mein ist die Rache, spricht der Herr. Also
genau,
nicht wir. Keines Menschen, so. Ne? Auch keiner menschlichen Institution.
Und um dem gerecht zu werden, müsste ich sagen, was ist denn, wenn ich in meiner katholisch, kirchenrechtlich gültigen, geschlossenen Ehe meine Frau nur zu dem Zwecke meiner sexuellen Befriedigung benutze? Ich wähle dieses Wort mit Bedacht und bewusst. Dann begehe ich A, Ehebruch, weil ich die Treue zu meiner Frau gebrochen habe, paradoxerweise mit ihr. Und ich begehe Bruch zu meinem Gott.
Dadurch
und
nämlich.
Bin dadurch sündhaft. Und der Status dieser Ehe hat darüber genau null Aussage, sondern es geht um meine persönliche Beziehung zu dieser Frau, mit der ich eigentlich geschworen und vor Gott beschlossen habe, dass ich mit ihr in gegenseitigem Respekt den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ja? Was übrigens als kleiner Seitenhieb, auch unter Atheist, eine unter Atheisten geschlossene Ehe für mich göttlich werden lässt, aber das ist jetzt.
Und auch für viele Atheisten, obwohl trotz der hohen Scheidungsraten als Ideal ist es ja doch irgendwo da. Eine Motivation für viele. Aber um das noch.
Silke muss übrigens die Handhebungen wahlweise einschränken oder zulassen. Ich überlasse das jetzt dir.
Was?
Weil da ist noch schon wieder einer oben und.
Da ist schon wieder einer oben. solange wir nicht zu weit in theologische Themen ausweichen und so ein bisschen das Hauptthema vom Ficken nicht verlieren.
Verlieren wir nicht. Ich habe eine Beobachtung. Es mag an dem niedrigen Sauerstoffgehalt hier. Ja. Die Beobachtung, die ich mache, ist, dass wir gleichzeitig den Zustand hier stillschweigend akzeptieren, dass jemand im Zustand des Ehebruchs leben kann, aber dann große Längen hinter uns bringen, um zu verargumentieren, warum ja eigentlich, solange sich jeder mit sich im Reinen befindet, ja da eigentlich gar keine Sünde auftauchen kann oder man zumindest rein mit Gott sein kann. Und im Ehebruch leben heißt ja jetzt, ich habe noch einen zweiten Partner neben meiner Ehepartnerin.
Heißt es das?
Meine Ehepartnerin hat einen Partner. Und damit gibt es ja da ein normatives Element, das da...
Ja, das passiert genau dann, wenn man sozusagen in dieser Denke bleibt, dass, sagen wir mal, der Ehebruch nicht dadurch vollzogen wird, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt, ne, sondern den Ehebruch und seinen Vollzug an bestimmte Akte bindet. Ne. In dem Fall zum Beispiel, dass man Sexualverkehr mit einem anderen Menschen hat außerhalb der Ehe. Ne. Ich sehe keinen zwingenden Grund, warum man diese Verbindung beibehalten müsste, auch wenn das jahrhundertelang getan wäre.
Aber was ist denn dann Ehebruch?
Ehebruch ist das, was der Marc gerade sagte. So, Ehebruch wäre sagen wir mal, gegen das Versprechen, was man sich gegeben hat, zu verstoßen und vor allem jede Art von Unmenschlichkeit. Lass ich mich fortreißen. Entschuldigung, ja, bitte.
Ich dachte, ich versuch's mal irgendwie in eine bildliche Geschichte, weil wir hatten das Thema wirklich vorhin auch schon mal ausschweifend, dass ich gesagt habe, ja, was ist denn jetzt Ehebruch und was ist nicht Ehebruch? Also wenn wir mal in eine bildliche Geschichte gehen, wenn der Mann hingeht und sagt, ich habe mit meiner Frau, meiner Partnerin Sex und gehe aber nur hin, um den Sex zu haben, damit ich danach befriedigt bin, damit ich meinen Samen nicht auf die Erde habe schütten müssen, um jetzt mal in den Bibeltext zu gehen, dann und ob die Frau danach Lust hat oder keine Lust hat, ob sie was davon hat, ob sie Schmerzen davon trägt oder sonst was, ist mir mal völlig egal. Und in dem Moment reden wir bereits von Ehebruch. Egal, ob es das mit der Partnerin tatsächlich passiert, sondern es ist wirklich, dass wir davon reden, dass wenn der Mann einfach so seine Lust auslebt. Ich möchte das aber nicht zusammenbringen im Bereich, also wenn wir jetzt mal, ich schweife jetzt mal in die andere Richtung ein bisschen weiter aus, wenn wir in den Bereich BDSM gehen, da haben wir natürlich dieses Top- und Bottom-Verhältnis. Aber das ist von beider Seiten so gewollt. Ja, aber wenn das passiert, ich habe das selber im Freundeskreis, dass die zu mir kommen und sagen, ja, mein Mann, wenn egal was ich tue alles, was er gerne hätte. Ich gebe mich ihm hin vollständig mit meinem ganzen Körper, meiner Lust, meiner Liebe zu ihm. Und das Einzige, was er macht, ist mich danach in Anführungsstrichen mit den Füßen treten und sagen, ja, war schön, ich wünsche noch einen schönen Tag. Und in dem Fall redet dann, so wie ich euch verstanden habe, tatsächlich von Ehebruch. Bereits dann. Nicht einfach nur, wenn ich sage, es ist mir scheißegal oder es gefällt mir nicht, mit den Leuten, mit meiner Partnerin Sex zu haben und ich gehe zu jemand anderem, sondern wir reden tatsächlich schon von Ehebruch, wenn ich den Gegenüber nicht anerkenne als den liebenswerten Menschen. Ich will jetzt nicht göttlichen Menschen sagen, weil das ist jetzt für mich einfach zu...
Natürlich.
Zu hochtrabend in Anführungsstrichen, aber es ist der liebende Mensch, für den ich wirklich etwas empfinde und für den ich wirklich sage, dem will ich etwas schenken. Ja, und wenn ich den verletze, dann begehe ich Ehebruch im Sinne der.
Weil es gegen die Liebe ist. Ne?
Gegen also, die Liebe, ja.
Also welche Art auch immer. So, dann, natürlich ist es immer schwer, über Liebe zu reden, weil das so viel, weil das so allumfassend ist. Ne? Aber da hat im 15. Jahrhundert große spanische Mystikerin Teresa von Avila deutlich gesagt, übrigens eine Frau, die zur Kirchenlehrerin erhoben wurde, eine von vier Frauen, die diese offizielle Ehre erhalten haben, die schrieb, Liebe, und tu, was du willst. Und die hat das auch ganz genau so gemeint. Die hat sicher nicht gemeint, liebe und tu, was du willst, insofern es diesem oder jenem Regelbuch oder diesen oder jenen Vorstellungen oder diesen und jenem, was auch immer entspricht, sondern in einem wirklich ganz basalen Sinne. ich weiß nicht, ob das...
Also ich denke, im Groben können wir einfach sagen, dass es nicht nur im Bereich der Sexualität über Aufklärung fehlt, sondern es auch im Bereich von katholischer Kirche tatsächlich auch im Bereich der Aufklärung fehlt.
Übrigens auch nicht innerhalb des katholischen Kontextes. Also das ist halt, ihr habt da ein richtiges Gespür. Wir haben das jetzt wirklich über Jahrhunderte den Menschen in die Köpfe gekloppt.
Ja. Und jetzt sitzen wir da.
So, es ist einfach. Ich brauche mal gerade eine Sichtlinie. Es ist einfach zu sagen, du begehst keine Sünde, wenn du keine Partner außerhalb deiner Ehe hast. Und heute werden Flo und ich auch keine anderen Partnerschaften jetzt als Ideal propagieren. Das wirst du uns nicht sagen hören. Gleichwohl ist das ein verkürztes Bild des Themas Sünde, zweitens des Themas Selbstliebe und drittens des Themas Nächstenliebe. Ja, das ist eine einfache Sache. Und darfst du nicht vergessen, warum übernimmt Kirche überhaupt die Funktion von einer Institution, die sich um so etwas wie Ehe kümmert? Das ist die Sicherung eines sozialen Status. Was ist im frühen Mittelalter, ein durchaus vorkommendes Konstrukt, die sogenannte clandestine Ehe? Ich heirate jemanden und sag das keinem. Was kann ich dann machen? Die Frau ist schwanger und ist nicht von mir. Ja, das ist passiert. Und dann hast du nicht nur eine Frau, die ohne soziale Versorgung auf der Straße steht, sondern eine Frau, die mit Kind ohne soziale Versorgung auf der Straße steht.
Und noch dazu eine Unkeusche, weil sie außerhalb Ehe ein Kind und so.
Ja. Genau, richtig. Und dann wird eingeführt, erstens die Ehe mit zwei Zeugen, die wir bis heute haben. Es werden Eheregister geführt und der ganze Kram, der da so dranhängt. Ja, und das ist einer der zentralen Punkte, warum das heute immer noch so hart sehr regelkonform gehandhabt wird. Und dann kann man natürlich noch argumentieren und sagen, gut, innerhalb einer solchen heterosexuellen Partnerschaft, geschlossen auf Ehebasis, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott einen Raum findet, zumal wenn es in der Kirche geschlossen wird, relativ groß. Ne? Dann hast du natürlich einen guten Nährboden für die Menschen, die dann sagen, das ist die einzige Art und Weise, in der sich Menschen lieben dürfen. Übrigens, Kirche sagt heute auch nicht mehr, dass das der einzige Ort ist, wo sich Liebe finden lässt. Ja, wir werden auf absehbare Zeit vermutlich nicht die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren auf das gleiche Niveau einer sakramentalen Ehe erheben. Das wird erstmal auf absehbare Zeit vermutlich nicht passieren. Gleichwohl erkennt Kirche in offiziellen Dokumenten an, dass auch zwischen Homosexuellen wahre Liebe und göttlich gestiftete Partnerschaft existieren kann. Das wissen nur irgendwie viele, ich weiß gar nicht, warum das. Ich finde, das müsste man mal groß in Städten plakatieren.
Das ist mal eine neue Idee.
Genau. Begehren deines nächsten Beichtstädterin.
Richtig.
Oder auch Mannes oder auch Partner.
Natürlich. Außer sie haben es dir erlaubt. Aber nochmal, in welchem Umfeld oder in welcher Gesellschaftsform sind diese 10 Gebote entstanden und formuliert worden?
Ja.
Vor wahrscheinlich so die 3000 Jahre. Also da gab es gesamtgesellschaftlich natürlich keine Rede von außer dem Verbot, keine Rede von Homosexualität und auch nicht die Vorstellung von andersartigen Beziehungen.
Die Römer hatten es da schon.
Natürlich, selbstverständlich, total. Aber das ist erstmal ein bisschen was später und tatsächlich auch ein anderer Kulturkreis dann.
Und die Römer sind die Besatzungsmacht.
Ja, dann im Neuen
Testament. Also das muss man ganz klar sehen. Nein, das ist die Besatzungsmacht und dass man die Sachen nicht so tut wie die, ist klar.
Ne?
Ja? Wer von euch kennt den Brief an Dr. Laura? Schon mal gesehen, es ist ein Internet-Meme auch. Da schreibt ein Hörer an die Radiopsychologin Dr. Laura, die also gesagt hat, im Alten Testament stünde, ein Mann soll sich nicht zu einem Manne legen. Die Stelle existiert auch. Und deswegen sei das also ein Frevel vor Gott. Und dann wird sie also von diesem Hörer gefragt, wie das denn mit anderen Regeln sei. Er hätte da ganz gerne mal so ein paar Klärungen. Und eine davon ist zum Beispiel, dass in Jesus Sirach, glaube ich, steht, ein Mensch solle keine Kleidung aus zwei verschiedenen Stoffen tragen. Und ihr Onkel würde aber ständig Sachen aus Baumwolle und Polyester tragen. Ob es wirklich notwendig sei, das ganze Dorf zur Steinigung zusammenzuholen oder ob auch so eine kleine Zeremonie im familiären engen Kreis reicht. Das ist genau der Punkt. Ja, natürlich. 10 Gebote, ja. Aber man muss auch den Sinn verstehen.
Und das tut man am leichtesten dadurch, dass man halt nicht der Versuchung erliegt, was wir alle gerne haben, ne? Weil klare Schwarz-Weiß-Unterscheidungen sind einfach mal was den Menschen, soweit ich die jetzt nach 35 Jahren kennengelernt habe, einfach sehr entgegenkommt. Ne? So, also wir haben gerne klare Regeln. Deswegen ist es natürlich total naheliegend, sich so eine einzelne Regel, die da irgendwie in der Heiligen Schrift niedergelegt ist, herzunehmen und damit dann also Leute zu verurteilen. Aber das ist also nach meinem persönlichen Verständnis und soweit ich das absehen kann, auch nach dem Verständnis zumindest der katholischen Kirche, die kenne ich jetzt halt am besten, auch nicht die Art und Weise, wie man. Man ist immer so auch mit Bibel umgegangen, aber so wirklich gut funktionieren tut das nicht, ne? Weil man sich also sofort in irgendwelche Aporien und Beknacktheiten verstrickt, so, ne? Also ich würde sagen, ich weiß, ich kann auch mit der Bibel begründen, dass man freitags kleine Kinderschlachten essen muss, ne? Wenn ich will, kann ich das. Gar kein Problem. Wirklich. Also, ne? Und das kann ich auch so argumentieren, dass das am Ende jeder glaubt. Das kriegen wir schon hin.
Gebe zu, ich würde das gerne mal sehen.
Gut.
Aber gut,
jetzt heben wir uns. Okay? Aber das entspricht, glaube ich, nicht der Bibel eben als Sammlung, die von immenser Vielstimmigkeit ist. Angefangen damit, dass es erstmal Texte unterschiedlichster Gattungen sind, die da drin sind. Also von Gedichten, auch Liebesgedichten. Ne? Das ganze Hohelied, was übrigens ziemlich in der Mitte der Bibel steht, ist definitiv eine Sammlung von Liebesgedichten. Da braucht man nicht dran rumdeuteln. Ne? Das ist einfach, darum geht es. Und das wird als extrem göttlich angesehen. Aber ich kann nicht einen Teil der Bibel nehmen und ihn ohne alle anderen versuchen zu verstehen, weil dann passiert sowas, ne? Also, dass ich ein einzelnes Gebot rausnehme und damit dann Leute klatschen gehe. Das ist.
Im Übrigen, auch Religion, auch das Christentum entwickeln sich, auch in ihrem Verständnis des Verhältnisses von Mensch zu Gott. Ja, das muss uns erlaubt sein. Entschuldigung, Silke, fang uns wieder ein, bitte.
Also ich finde es sehr spannend, wie er es immer wieder schafft, in weiß ich nicht, welche Untiefen abzuschweifen. Ich versuche einfach mal zusammenzufassen, was bei mir angekommen ist. Vielleicht ist das eine gute mögliche Überleitung. Was mir auffällt, ist, dass wir viel über alte über Dinge gesprochen haben, die weit, weit, weit in der Vergangenheit liegen und die uns heute in Anführungsstrichen nachhängen. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht heute die Chance haben, es wirklich so zu verändern, dass es für uns alle der richtige Weg ist und dass es sich für alle gut anfühlt, dass wir wieder mit Eigenliebe, Nächstenliebe und all dem, was wir für positiv richtig sehen, weitermachen können. Also wir müssen uns nicht in, ja, wir haben da die 10 Gebote und da war das und dies war jenes und es war auch alles schrecklich und vor 50 Jahren war es nochmal schrecklich und was weiß ich. Also da können wir uns lange dran aufhalten. Aber prinzipiell geht es ja darum, dass wir sagen, es geht um
Sex. Wie wollen wir leben?
Hm? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir das heute genießen? Und Sexualität, Theologie, ich glaube, es fehlt in beiden Themen immer noch in der Aufklärung in dieser Welt.
Darf ich da mal sehr katholisch drauf antworten?
Ja,
mach. Amen.
Vielen Dank.
Okay, ich denke, in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde, wir haben natürlich alles wieder nur angerissen, nichts zu Ende gebracht, aber so ist das ja bei solchen Themen, die halt auch so eine Tragweite haben und so, also von existenzieller Bedeutung sein können. Ich bitte.
Eure Auslegung, ist die Kirche schon so weit, dass es mehrheitsfähig ist, was ihr heute dargelegt habt? Ich kann damit sehr gut leben und ich würde mir wünschen, wenn das wirklich so wäre. Ich habe zurzeit eigentlich nicht den Eindruck, dass die Kirche schon so weit sei, ist, wie ihr seid.
Da kann ich nur sagen, das Gefühl habe ich auch. Ich erkenne zum Teil auch die Gründe dafür. Das eine ist tatsächlich das Katholische der Kirche, also das Weltumspannende, dass sie halt allen möglichen Gesellschaften gerecht werden muss, dann muss man einfach sagen, auch außerhalb von Religion ist der konservative Reflex immer stärker, ne? Und als alles andere. Und wirklichen Wandel gibt es eigentlich immer nur unter dem Eindruck allergrößter Not, sonst passiert einfach mal gar nichts. Das sehen wir ja, das sehen wir im Politischen hier gerade in Europa und auch an anderen Stellen ja auch, denke ich mal. Das könnte man ganz gut sehen. Also mehrheitsfähig ist es nicht. Und gleichwohl muss ich dazu sagen, dass es sicher nicht, nicht jetzt irgendwie gegen die Lehre der Kirche, wenn man sowas überhaupt annehmen will, verstößt. Ne? Also ich sehe so.
Ja.
Und es hilft, und wir sind halt auch Kirche, wir, die wir so leben wollen, ne? Und so leben. Und das finde ich dann ganz tröstlich, dann kann ich das auch irgendwie ganz gut ertragen, dass halt die Welt, ich sehe ja, dass alles ein Prozess ist. Ne? Wir sind ja.
Ja, wir haben roundabout 20 Leute hier in dem Raum, und mit unserem heutigen Podcast haben wir es sicherlich geschafft, wenigstens in diesen 20 Leuten einen etwas anderen Denkanstoß auf beide Themenbereiche zu geben.
In diesem Sinne, vor allem mal ganz herzlich, was? Ganz, ganz herzlichen Dank an unser Live-Publikum, die so lange ausgeharrt haben. Also großartig, danke fürs Mitmachen. Auch für die Fragen, und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Mythos Lust der Frau
und Gretchenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast aus
Gelsenkirchen.
So ist das.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.